Im Rahmen unserer Osterkonferenz lautet ja das heutige Thema die größte Frage. Und die größte Frage, ja, das ist immer subjektiv, ne? Denn was für den einen womöglich die größte Frage ist, ja, das muss für den anderen noch längst nicht von Bedeutung sein. Und so könnte die größte Frage zum Beispiel lauten, ja, wie komme ich in den Himmel? Man könnte sich aber auch die Frage stellen, ja, wie wird es in der Hölle sein? Eine ganz wichtige, eine ganz große Frage ist sicherlich die, die einst Pontius Pilatus stellte, als er frug, was ist Wahrheit? Nun, welche Frage möchte ich heute Morgen aufwerfen? Ich möchte einfach die Frage stellen, ja, wozu musste Jesus ans Kreuz? Ja, und eigentlich ist es vom Thema her vielleicht eher eine passende Karfreitagspredigt, aber das eine ist ja vom anderen eigentlich nicht zu lösen, nicht zu trennen. Ich möchte diese Frage aufwerfen, ja, wozu musste Jesus ans Kreuz? Und ich bin mir darüber im Klaren, dass ich diese Frage gar nicht, ja, vollständig, vollumfänglich, wirklich befriedigend in dem Sinne beantworten werde. Aber stellen wir uns diese Frage. Wozu? Wozu musste Jesus ans Kreuz? Und diese Frage, ja, die hat auch bereits die Jünger des Herrn Jesus beschäftigt, die nämlich trotz der Leidensankündigungen ihres Herrn letztendlich völlig überrascht wurden durch das, was sich während der Passionswoche ereignet hatte. Man hatte mit allem gerechnet. Höchstwahrscheinlich sogar mit Anbruch des tausendjährigen Reiches, aber garantiert nicht mit dem Tod des Herrn Jesus am Kreuz. Und nach seiner Auferstehung, wir hatten eben in der Einleitung aus Lukas Kapitel 24 ja gehört, nach seiner Auferstehung, da nahm sich der Herr Jesus dann die Zeit, um dann insbesondere eben seinen Aposteln anhand der Schrift aufzuzeigen, was es mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung und all diesen Dingen auf sich hat. Und wir finden das in Lukas Kapitel 24 und das möchte ich mit uns lesen. Lukas Kapitel 24 ab Vers 44. Lukas Kapitel 24, wie gesagt, der Herr Jesus, er ist auferstanden aus den Toten, dann erst den Frauen ja begegnet, dann auch diesen beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren und zu guter Letzt schließlich auch seinen Aposteln. Und dann heißt es in Lukas Kapitel 24, die Verse 44 bis 46. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen, und er sprach zu ihnen: So steht geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Kurzum, es ist die Schrift selbst, ja? Es ist das Zeugnis der Bibel, das über all diese Dinge Auskunft gibt. Und der Herr Jesus, er bezieht sich dabei auf das Gesetz, hier in Lukas Kapitel 24, Vers 44, ja, er bezieht sich auf das Gesetz, die Propheten und den Psalmen. Und somit auf das gesamte Alte Testament, ja, diesen sogenannten hebräischen Tenach, der ja aus diesen drei Kategorien, aus diesen drei Einteilungen besteht, eben das Gesetz, die Propheten und die Psalmen beziehungsweise Schriften. Und damit bestätigte Herr Jesus auch die Wahrheit und die Glaubwürdigkeit der Schriften aus dem Alten Testament, und zwar komplett aus dem ganzen Alten Testament, und erklärt zugleich, dass diese, beginnend mit der Schöpfung, beginnend mit 1. Mose, bis hin zu den großen und kleinen Propheten, ja, dass diese auf ihn hinweisen und in seiner Person zur Erfüllung kommen. Denken wir beispielsweise an Psalm 22, ja, der mit den Worten beginnt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wo es dann lautet: Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los, über mein Gewand. Das hat sich genauso zugetragen. Und ohne jedes Wenn und Aber zu 100% am Kreuz von Golgatha erfüllt. Man denke auch an Jesaja Kapitel 53, wo etwa 700 Jahre vor der Geburt des Herrn Jesus prophezeit wurde. Er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Ja, und ist das nicht unglaublich, wie präzise der Prophet Jesaja über 700 Jahre zuvor das schildert, was der Jesus für uns durchlitten hat? Ja, die Schriften des alten Bundes sind es, die Zeugnis von mir geben. Das konnte niemand anderes sagen als der Herr Jesus. Nachzulesen in Johannes Kapitel 5, Vers 39. Ja, und nun stellen wir uns in aller Schwachheit und mit all unserer Begrenztheit die Frage, wozu? Wozu musste Jesus ans Kreuz? Und wenn ich nach dem Wozu und weniger nach dem Warum frage, ja, so liegt das daran, dass der Jesus ja nicht nur gestorben ist, um jetzt irgendetwas Vergangenes zu bewerkstelligen, nein, sondern dass der Tod des Herrn Jesus zielgerichtet ist. Denken wir an seine Auferstehung. Mit seinem Tod war ja nicht alles aus. Denken wir an seine Auferstehung. Denken wir an die Tatsache, dass er zur Rechten des Vaters sitzt, um sich für uns zu verwenden. Und denken wir an die Gewissheit, ja, ich komme bald. Sein Tod ist nichts Vergangenes. Sein Tod ist zielgerichtet und hat sowohl gegenwärtig als auch zukünftig kolossale Auswirkungen. Und so heißt es im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Römer Kapitel 5. Zunächst mal nur Vers 8. Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und hier werden wir mit der Vergangenheit konfrontiert und das sogar in doppelter Hinsicht. Nämlich der Tod des Herrn Jesus am Kreuz und unsere Stellung als Sünder. Und wenn darüber hinaus von der Liebe Gottes die Rede ist, ja, Gott aber erweist seine Liebe, ja, dann ist das nichts Vergangenes. Das ist aber auch nichts Gegenwärtiges und auch nichts Zukünftiges. Nein, das ist viel mehr. Das ist etwas Zeitloses. Denn Gott ist Liebe. Und da Gott ewig ist, ist natürlich auch seine Liebe ewig. Ja? Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist Gott Liebe. Ja, und dann geht es weiter, hier im Römerbrief Kapitel 5, mit den Auswirkungen dieser zeitlosen Gottesliebe für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft. Die Verse 9 bis 11. Hier weiter, Römer Kapitel 5, die Verse 9 bis 11. Vielmehr nun, da wir jetzt, Gegenwart, durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn Zukunft gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, Vergangenheit, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Sehen wir, welch kolossalen Auswirkungen mit dem Tod des Herrn Jesus verbunden sind. Und etwas ganz, 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 ganz Entscheidendes wird hier gesagt. Nämlich, dass wir durch das Blut des Herrn Jesus gerechtfertigt worden sind. Hier, ja, Vers 9 aus Römer Kapitel 5. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind. Ja, und damit sind wir wieder bei der Frage angelangt, wozu? Wozu der Herr Jesus ans Kreuz musste? Oder anders gefragt, ja, gab es denn keinen anderen Weg, keinen anderen Ausweg als diesen schrecklichen Weg ans Kreuz von Golgatha? Hätte Gott sich nicht einen bequemeren, billigeren und unblutigeren Weg ausdenken können? Und so sagte auch mal jemand sinngemäß, ja, der Tod Jesu am Kreuz, das war keine heilsbringende Notwendigkeit, sondern vielmehr ein barbarischer Akt der Menschen. Ja, mit anderen Worten, die Kreuzigung war gar nicht vorgesehen. Das war ein Fehler, das war ein Unfall, das war ein Schicksalsschlag und keineswegs geplant. Aber dann denken wir das mal zu Ende. Das würde ja bedeuten, dass es Gott augenscheinlich nicht gelungen ist, diesen Fehler, diesen Schicksalsschlag, ja, zu verhindern. Und dass der Herr Jesus nicht imstande war, der Aufforderung nachzukommen, vom Kreuz zu steigen. Er wurde ja damit konfrontiert, ne? War natürlich spöttisch gemeint, ja? Diese Aufforderung aus Matthäus Kapitel 27, Vers 40, wenn du Gottes Sohn bist, so steige doch herab vom Kreuz. Ja, was denn jetzt? Konnte er nicht oder wollte er nicht? Wenn Jesus nicht vom Kreuz steigen konnte, dann wäre die Botschaft vom Kreuz wahrlich keine Freudenbotschaft, sondern eine Proklamation der Schmach. Es wäre nicht die Verkündigung eines großartigen Sieges, sondern vielmehr der Gedanke oder ein Gedenken der Schande. Für Paulus aber ist das Wort vom Kreuz und somit der Tod des Herrn Jesus ja das Evangelium schlechthin. Ja? So schreibt er es ja den Korinthern. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Ja, und als was? Als Held, als Heiler? Als Wundervollbringer? Nein, sondern als Gekreuzigten. Ne? Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 2. Wobei das Sahnehäubchen ja nicht der Tod des Herrn Jesus ist, ne? Sondern seine Auferstehung, so wie wir es heute Morgen proklamiert haben. Ja, der Jesus, er ist wahrhaftig auferstanden aus den Toten. Aber keine Auferstehung ohne Tod. Und ohne Auferstehung kein Sieg, so dass das eine vom anderen abhängig ist und nicht voneinander getrennt werden kann. Kurzum, mit dem Tod des Herrn Jesus am Kreuz steht und fällt das ganze Evangelium und somit auch der ganze Heilsratplan Gottes. Aber die Botschaft vom Kreuz, die war von jeher ein Ärgernis. Bis heute. Das ist ja nichts Neues, ja? So heißt es ja auch schon in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Und sowohl den religiösen Juden als auch den gelehrten Griechen und den mächtigen Römern, ja, da war die Botschaft vom Kreuz ein absolutes, geht nicht, geradezu skandalös, ja, eben eine Torheit. Für den Juden war und ist es unvorstellbar, dass Gott auf die Erde herabkommt, um Mensch zu werden und dann auch noch zu sterben. Den Römern war es eine Zumutung, dass ein Gottkönig ohne jede Gegenwehr in den Tod geht. Und auch unter den Griechen waren Götter stets Helden. Und sicherlich niemand, der sich widerstandslos schmähen, bespucken, foltern und ans Kreuz schlagen. Und diese haarsträubende Botschaft vom Kreuz, ja, die stößt bis heute auf Unverständnis. Und in der Tat, sind wir doch einfach mal ehrlich, auch ehrlich zu uns selbst, ja, in der Tat, allein schon der Gedanke, dass der allmächtige und heilige Gott sich derart erniedrigt, um Mensch zu werden. Allein das ist ja schon abwegig. Allein das ist ja schon verrückt. Aber dass er auch noch gekommen ist, um wie ein Mensch zu leiden und am Kreuz elendig zu verrecken. Nein, das ist wahrlich des Guten zu viel. Und so gibt es die kritischen Stimmen, ja, auch unter Christen, ja. Diese kritischen Stimmen, die das Sühnopfer Jesu nicht nur in Abrede stellen, sondern sogar ja, ganz provokant fragen, ja, was ist das denn für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der ganz offensichtlich auf Blut steht? Ist das ganze Gerede über das Blut Jesu und seinem Kreuzestod nicht widerlich, abstoßend? Und genau das Gegenteil von dem, was Gott will und was Gott ist. Gott ist doch Liebe und kann folglich niemals gefallen haben an dem Tod seines Sohnes. Und so sagte auch mal eine evangelische Pfarrerin weiblichen Geschlechts, ja, mit einem Gott, der Opfer braucht, will ich nichts zu tun haben. Aber Menschen, die so fragen, Menschen, die so argumentieren, die verkennen, dass Gott kein Sozialist ist, ja noch nicht einmal ein Humanist, sondern Gott ist Gott. Gott ist heilig. Und ich behaupte, die allermeisten Menschen haben nicht ansatzweise eine Ahnung von dem, mich eingeschlossen, was die Heiligkeit Gottes überhaupt beinhaltet. Gott ist in seiner Heiligkeit eben nicht nur Stuben oder Besenrein, ja noch nicht einmal nur Lupenrein, nein, sondern absolut rein. Und in der Chemie, genauso auch wie in der Medizin, da wird diese absolute Reinheit wie folgt beschrieben. Da heißt es, die absolute Reinheit ist ein Grenzwert, die man sich in der Praxis nur annähern kann, ohne ihn wirklich zu erreichen. Das heißt, den Zustand der absoluten Reinheit, den gibt es gar nicht, beziehungsweise der ist für uns unerreichbar, Utopie. Und das ist ein gutes Bild für die Diskrepanz zwischen dem heiligen und absolut reinen Gott und uns Menschen, die wir diese absolute Reinheit niemals erreichen können. Zumindest mal nicht von uns aus. Und so hätte Gott, oh ja, so hätte Gott allen Grund sagen zu können, mit einem Menschen, der kein Opfer will, will ich nichts zu tun haben. Denn es ist das Opfer. Es ist das Opfer, das den Menschen reinigt. Es ist das Blut, das den Menschen heiligt. Hebräer Kapitel 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und ohne diese Vollkommenheit, ohne diese Reinigung und ohne diese Heiligung kann kein Mensch in Gottes Ewigkeit hinzutreten, denn in dem Moment, wo das geschehen würde, wäre Gott selbst nicht mehr absolut rein. Und deswegen kann Gott auch nicht einfach mal, ja großzügig, ein Auge zudrücken. Nein, nur etwas ebenso Heiliges, nur etwas ebenso Vollkommenes, nur etwas ebenso absolut Reines kann in seine Gegenwart treten. So wie auch ein Chirurg keinen Schmutz, mag er auch noch so winzig sein, auf seinem OP-Besteck dulden kann. Ja, das Sühnopfer am Kreuz, es ist tatsächlich grausam, ohne jede Frage, aber es ist notwendig. Es ist sogar zwingend notwendig, denn nur das Blut kann ein verunreinigtes Leben reinigen. So wie auch nur durch eine Bluttransfusion das Leben eines Menschen gerettet werden kann, dessen eigenes Blut verunreinigt ist. Und ein weiteres verkennen viele Menschen, nämlich die Tatsache, dass der Kreuzestod des Herrn Jesus eine Rettungstat und ein Liebesopfer ist. Die Heiligkeit Gottes verdammt die Sünde, aber die Liebe Gottes bereitet dem Sünder einen Ausweg. Nochmals, die Heiligkeit Gottes verdammt die Sünde und zwar mit Stumpf und Stiel. Da kann es keinen Kompromiss geben, da Gott so heilig ist, dass er die Sünde noch nicht einmal anschauen kann. Und das erklärt im Übrigen auch die Tatsache, dass der Jesus am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, warum? Warum hat der himmlische Vater seinen Sohn in seiner schwersten Stunde verlassen? Das war keine unterlassene Hilfeleistung und auch keine Lieblosigkeit, sondern der Tatsache geschuldet, dass der Jesus in diesem Moment die Sünden der ganzen Welt auf sich lud. So wie es Johannes der Täufer zuvor bezeugte, ne? Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und nicht einfach nur hinwegnimmt, nein, sondern auf sich nimmt. Und da der heilige Gott keine Berührung mit der Sünde haben kann, musste er in diesem Moment seinen Sohn verlassen. Und der Herr Jesus, er ertrug diese Gottesferne an unserer Stadt, damit wir diese Verlorenheit, diese ewige Gottverlassenheit eben nicht erdulden müssen. Denn diese Gottesferne, dieses endgültige und unwiderrufliche Getrenntsein von Gott, das ist genau das, was wir allgemeinhin als Hölle bezeichnen. Und wenn es die Menschen auch nicht wahrhaben wollen, so ist es aber eine Tatsache, dass die Gegenwart bei Gott eine absolut reine und sündenfreie Zone ist. Und somit jede noch so kleine Sünde und jeden noch so lieben Sünder der Zutritt zu Gott verwehrt bleiben muss. Denken wir an die absolute Reinheit, die nicht verunreinigt werden darf. Ja, und mit dem Sündenfall und seinen Auswirkungen, mit der Verunreinigung unseres Blutes, in welchem nämlich der Sitz des Lebens ist, wie wir nachher noch sehen werden, seitdem stehen wir praktisch unter dem Zorn Gottes. So wie auch der Chirurg voller Zorn sein wird, wenn sein OP-Besteck verunreinigt ist. So heißt es in Römer Kapitel 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Römer Kapitel 1, Vers 18. Jetzt kann man sich auch hier wieder die Frage stellen, ja, aber halt, wenn Gott doch Liebe ist, wie kann er dann zugleich voller Zorn sein? Aber tatsächlich ist es so, dass die Liebe Gottes und sein heiliger Zorn keinen Widerspruch darstellen. Nein, der Zorn Gottes ist nämlich nicht nur eine Strafe, sondern in gleicher Weise auch ein Schutz. Der Zorn des Chirurgen richtet sich nicht nur an die Verantwortlichen, die es versäumt haben, das Besteck zu reinigen, sondern der Zorn des Arztes ist zugleich ein zwingend notwendiger Schutz für seine Patienten. Wenn ein Psychopath sein Unwesen treibt, indem dieser Frauen vergewaltigt und Kinder missbraucht, ja, dann muss dieser zwingend weggesperrt werden. Das heißt, der Zorn unserer Rechtsprechung ist das Ergebnis der Liebe. Das Ergebnis der Liebe zu den Menschen, die vor dem Bösen geschützt werden müssen. Gottes Zorn ist ein heiliger und liebender Zorn. Ja, es ist der Zorn dessen, der nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Aber klar ist, dass Gott in dieser seiner Liebe die Sünde hasst, da diese den Menschen verunreinigt und seines Lebens beraubt. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er für dieses Dilemma, dieser Diskrepanz zwischen seinem heiligen Zorn auf die Sünde und seiner Liebe zu dem Sünder nicht auch eine Lösung hätte. Und zwar eine Lösung, die seiner Liebe entspringt und zugleich seiner absoluten Reinheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit entspricht. Ganz nach 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, da heißt es wie folgt. Gottes Lösung. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste. Ja, wer ist das? Niemand anderes als der Jesus. Der einzige, ja, Mensch, der jemals auf Erden gelebt hat, ohne Sünde. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist die Lösung. Gottes Gerechtigkeit verlangt das Urteil über die Sünde, aber Gottes Liebe ebnet den Weg zur Vergebung. So wie wir es auch aus Römer Kapitel 5 gelesen hatten, ne? Römer Kapitel 5, Vers 9, vielmehr nun. da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Ja, aber wie kann das geschehen? Nun, indem Gott selbst Mensch wird und unseren Schuldschein ans Kreuz heftet. So wie es im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14 geschrieben steht. Ja, Gott ist praktisch der gerechte Richter, der die von ihm ausgesprochene Strafe selber sühnt. Es gibt ja diese Geschichte, die ich jetzt nicht in Gänze erzählen möchte, ja, aber diese Geschichte, wo es zu guter Letzt so war, dass ein Richter seine geliebte Mutter hat zu Stockhieben verurteilen müssen, da diese unstrittig schuldig war. Es wäre ungerecht, sie zu begnadigen, aber es wäre lieblos, seine eigene Mutter der gerechten Strafe zuzuführen. Und nachdem der Richter um der Gerechtigkeit willen seine Mutter verurteilt, steht er auf. Und mit Tränen im Gesicht wendet er sich seiner Mutter zu und er spricht zu ihr und für alle hörbar, die dabei waren: Diese Strafe, diese Stockhiebe nehme ich stellvertretend für meine Mutter auf mich. Verstehen wir? Gott kann nicht einfach mal so eine 5 gerade sein lassen. Gott kann nicht einfach mal eine willkürliche Generalamnestie aussprechen. Denn das alles würde die Schwere unserer Schuld beschönigen. Ja, es würde der Gerechtigkeit zuwiderlaufen. Und es wäre das Verderben für den neuen Himmel und der neuen Erde. Wenn die Sünde nicht ein für allemal besiegt, gesühnt und der ewigen Verdammnis zugeführt würde. Und so lautet das Prinzip: ja, einer, der uns von den Sünden befreien will, muss selber ohne Sünde sein. So wie wir es eben gelesen haben, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Einer, der den Tod besiegen will, muss stärker als der Tod sein. Und so heißt es ja in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 24. Apostelgeschichte 2, Vers 24. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm, also vom Tod, festgehalten würde. Einer, der den Menschen ewiges Leben geben will, muss selber ewig sein. Ja, wirklich Mensch, um sterben zu können, und doch auch wirklich Gott, um den Tod und Teufel besiegen zu können. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Und nur einer erfüllte all diese Voraussetzungen, um unsere Schuld stellvertretend zu sühnen. Nur einer, Jesus Christus und Jesus allein. Ja, der Herr Jesus, er ist der Priester, der das Opfer darbringt. Und er ist zugleich das Opfer, das dargebracht wird. So wie es im Hebräerbrief lautet, in Hebräer Kapitel 9 und in Versen 11 und 12. Hebräer Kapitel 9, Vers 11, Vers 12. Christus aber ist gekommen als hohe Priester der zukünftigen Güter, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Und so ist das Erlösungswerk von Golgatha Gottes genialer Ausweg für eine durch und durch verdorbene Welt, von denen nicht einer das Recht hat, Gott in Frage zu stellen, geschweige denn anzuklagen. Und dennoch darf man sich fragen, ja, hätte sich das Ziel der Versöhnung mit Gott nicht auch ohne dieses schreckliche, ohne dieses blutige Opfer bewerkstelligen lassen können? Ja, wiegt unsere Schuld denn wirklich so schwer, dass dieser grausame und schreckliche Tod am Kreuz vonnöten und unausweichlich war? Gab es denn keinen anderen Weg, keine andere Lösung? Nun, diese Frage wird ein Stück weit im Garten Gethsemane beantwortet. in diesem Dialog zwischen Gott, dem Vater und seinem einzigartigen Sohn. Wir finden das in Matthäus Kapitel 26. Matthäus Kapitel 26, der Jesus, er befindet sich im Garten Gethsemane in diesem ringenden Gebetskampf, ja, das Kreuz vor Augen. Und dann betet er, Matthäus 26, Vers 39. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann in Vers 42. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Ganz offensichtlich gab es keinen anderen Ausweg, keine andere Lösung, denn ansonsten hätte spätestens hier der himmlische Vater eingegriffen. Und der Herr Jesus, er fügte sich dem Willen seines Vaters und er ging diesen schweren, diesen schmachvollen und grausamen Weg ans Kreuz, freiwillig und gehorsam, gehorsam bis zum Tod. Philipper Kapitel 2. Und wir erinnern uns zudem daran, dass der Jesus ja davon sprach, dass er all das hat erleiden müssen. Und der Jesus, er hat in seiner Leidensankündigung nicht nur von der Unausweichlichkeit seines Todes gesprochen, sondern diesen auch noch als zwingend heilsnotwendig gedeutet. So in Markus Kapitel 10, Vers 45. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das heißt, der Sohn Gottes selbst. Er spricht von der alternativlosen Kreuzigung, um die Menschen vor ihrem Verderben zu retten. Ja, der Tod Jesu am Kreuz war Gottes fester Ratschluss, an dem kein Weg vorbeiführen konnte. Ganz nach Apostelgeschichte 2, Vers 23, das ist diese Pfingstpredigt des Petrus, und da predigt er, verkündigt er, Apostelgeschichte 2, Vers 23, diesen Christus, der nach dem bestimmten Ratschluss Gottes hingegeben worden ist. Und in 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 10, da heißt es noch wie folgt. Sind viele Bibelstellen heute, ne? 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer. Seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Merken wir, dass die Rechnung nicht aufgeht, dass der Tod am Kreuz nicht geplant war? Nein, das war kein Unfall, sondern Gottes Liebe, die uns in Jesus Christus erwiesen hat. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wenn wir uns den Schöpfungsbericht der Bibel anschauen, ja, so stellen wir fest, wenn wir uns den Schöpfungsbericht der Bibel anschauen, so stellen wir fest, dass wir Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind. Denn so heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27, 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und ohne jetzt auf die Details einzugehen, was dieses im Bild Gottes jetzt wirklich alles beinhaltet, so sind aber zwei Dinge ganz wichtig. Erstens, so wie Gott ewig ist, ist auch das Leben des Menschen, der in seinem Bilde, im Bilde Gottes geschaffen wurde, auf die Ewigkeit ausgelegt. Das heißt, Gott hat sich mit seinem Schöpfungsakt, in welcher der Mensch ja die Krönung seiner Schöpfung darstellt, nichts Vorübergehendes geschaffen, sondern etwas, das eine Ewigkeit Bestand haben soll. In Prediger, im Buch Prediger, in Kapitel 3, Vers 11, da heißt es ja auch, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Und zum einen ist damit sicherlich auch das Wissen um einen ewigen Gott gemeint, aber auch, dass wir selber in seinem Bilde diese Ewigkeit in uns tragen. Und des Weiteren ist in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, ich gehe ja einen Schritt weiter, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 von dem sogenannten Lebensodem die Rede, die Gott den Menschen eingehaucht hat. Da heißt es nämlich in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende. Und im Übrigen wurde keinem Tier dieser Atem des Lebens eingehaucht. Das ist ja das, was den Menschen elementar auch von den Tieren unterscheidet, ja? Und wenn hier des Weiteren davon die Rede ist, dass durch diesen Atem Gottes der Mensch eine lebende Seele wurde, dann ist nicht bloß vom Leben als solches die Rede, denn Leben tun die Tiere auch, sondern von dieser ganz besonderen Beziehung zu Gott, auf dieses im Bilde Gottes geschaffen zu sein, die auf Ewigkeit ausgelegt ist. Und die Bibel, sie spricht ja auch von der Auferstehung aller Menschen, ja? Sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten oder Ungeretteten, ne? So heißt es ja in Johannes Kapitel 5, in den Versen 28 und 29, da heißt es dann zu guter Letzt, Johannes Kapitel 5, Vers 28, Vers 29, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Merken wir, dass alles der Ewigkeit zusteuert? Von wegen, mit dem Tod ist alles aus. Und das alles, ja, das muss man ja jetzt wahrlich nicht verstehen. Dagegen kann man sogar auf die Barrikaden gehen, dagegen kann man rebellieren. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass Gott es ganz offensichtlich so beschlossen und so geschaffen hat. Und vergessen wir bei alledem nicht, wie es im Psalm 100 geschrieben steht, Psalm 100, Vers 3, erkennt, dass Jahwe Gott ist. Er hat uns gemacht, ja, und nicht wir uns selbst. Mit anderen Worten, wer sind denn wir, die wir meinen, Gott kritisieren und sein Schöpfungswerk in Frage stellen zu können? Wir gehören Gott, ja. Wir sind sein Werk und nicht umgekehrt, ne? Oder wie es auch heißt, wir sind der Ton und Gott ist der Töpfer. Also, was hatte ich gesagt? Zwei Dinge sind ganz wichtig, wenn die Bibel davon spricht, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Das erste haben wir behandelt, nämlich, dass das Leben des Menschen auf die Ewigkeit ausgelegt ist. Und das zweite ist die, wie ich finde, höchst interessante Aussage aus 3. Mose, Kapitel 17. 3. Mose, Kapitel 17, welche besagt, dass der Sitz des Lebens, ich hatte es bereits angedeutet, der Sitz des Lebens im Blut ist. 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches, ne, das Leben, ja? Dieses ewige Leben, welches wir in uns tragen, denn die Seele des Fleisches ist nicht im Herz, nicht im Kopf, nicht in den Nieren, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt, Kraft des ihm innewohnenden Lebens. Und diese Bibelstelle ist für mich so ein Stück weit der Schlüssel, um die Frage zu beantworten, warum ja auch schon im alten Bund ständig blutige Opfer dargebracht werden mussten. Und warum der Herr Jesus auch den neuen Bund mit Blut hat besiegeln müssen. Und spätestens mit dieser Aussage hier aus 3. Mose Kapitel 17, da wird auch diese unzertrennliche Verbindung zwischen dem Blut und dem Leben offenbar. Und diese Abhängigkeit voneinander durchzieht die ganze Heilige Schrift wie ein roter Faden und ist zugleich die Erklärung dafür, dass es ohne Blut, ohne ein reines Blut, keine Verbindung zu Gott geben kann. Und überlegen wir doch mal, was war denn die erste unmittelbare Folge nach dem Sündenfall? 1. Mose, Kapitel 3, Vers 7. Adam und Eva sind in Sünde gefallen, ja, und dann heißt es in 1. Mose, Kapitel 3, Vers 7, da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Nackt waren sie auch vorher schon. Blind waren sie auch nicht. Aber jetzt wurde es offenbar, ja, sie erkannten ihre Sündhaftigkeit, ihre Schuld wurde offengelegt, wurde bloßgelegt, ja, ihre Makellosigkeit und diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott wurde zerstört. Und dann geht es weiter, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen. Sehen wir diesen verzweifelten Versuch? Das ist Religion. Das ist Religion, das, was Adam und Eva hier gemacht haben. Der verzweifelte Versuch, irgendwie doch noch zu Gott kommen, irgendwie doch noch etwas zu retten, irgendwie doch noch die Sünde ungeschehen machen zu lassen. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und danach, als Gott Adam und Eva zur Rede gestellt und ihnen die Folgen ihres Versagens offenbart hatte, da heißt es dann in Vers 21, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, Gott greift ein. Gott muss tätig werden, da der Mensch sich nicht selber retten kann. Gott greift ein. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Ja, Adam und Eva versuchten noch mit Feigenblättern, ne, ihre Sünde zu bedecken. Das war die vegetarische Variante. Ja, das war der verzweifelte menschliche Versuch, noch irgendetwas zu retten, was nicht zu retten ist. Aber Gott macht sofort deutlich, dass nur durch sein Eingreifen und nur durch das Blut eine Rettung und ein Weiterleben möglich ist. Denn wenn Gott dem ersten Menschenpaar Kleider aus Fell überzog, ja, muss dafür ein Tier gestorben sein, ne? Was bis anhin noch nicht der Fall war. Und wie gesagt, dieses Prinzip, dieser Zusammenhang zwischen Blut und Leben, das setzt sich fort wie ein roter Faden. Abel, er brachte von seinen Schafen dem Herrn ein blutiges Opfer dar. Noah, er opferte von den Tieren, die er eigens dafür mit an Bord der Arche genommen hatte. Den Bund mit Abraham vollzog Gott durch den Tod von 5 verschiedenen Tieren. Der Auszug aus Ägypten, ja, und das damit begründete Pessach wären doch ohne das Blut, das an die Türpfosten und Schwellen gestrichen werden musste, gar nicht denkbar. Und das alles geschah schließlich noch vor Einführung des Gesetzes mit all seinen Bestimmungen für die jeweiligen Opfer. Nochmals, das Prinzip ist klar, und zwar von Beginn an, ohne Blut, ob wir es verstehen oder nicht, ohne Blut keine Verbindung und keine Gemeinschaft mit dem, der uns in seinem Bild geschaffen und uns seinen Atem eingehaucht hat. Nur durch das Blut, durch das reine Blut kann es eine Versöhnung mit Gott geben, denn im Blut ist das Leben. Und so heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 9, Hebräer Kapitel 9, die Verse 18 bis 22, Hebräer Kapitel 9, der Hebräerbrief, der erklärt das ja eigentlich auch alles, ne? Hier würde sich ein Studium des Hebräerbriefes wirklich auch anbieten. Hebräer Kapitel 9, ab Vers 18. Daher ist auch der erste Bund, damit ist der alte Bund gemeint, der Bund vom Sinai, der sogenannte Mosebund. Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Denn als jedes Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk und sprach: Dies ist das Blut des Bundes. Das war noch der alte Bund. Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat. Aber auch das Zelt und alle Gefäße des Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und es ist doch interessant, wie präzise die Bibel hier ist. Fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Ja, es gab auch unblutige Opfer. Ja? Denken wir an die Speisopfer. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Sündopfer, Brandopfer. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Kurzum, auch der neue Bund, der Bund der Gnade, der Bund der Vergebung, musste mit Blut besiegelt werden. Denken wir an die Worte des Herrn Jesus, als er mit seinen Jüngern das Passafest feierte und dann ins Abendmahl überging. Ja? Und dann sprach er doch zu ihnen, damit setzte er quasi das Abendmahl ein mit den Worten: Denn dies ist mein Blut des Bundes. Dieselben Worte wie noch beim alten Bund. Und jetzt geht's auf den neuen Bund zu. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Der Herr Jesus, er musste sein Blut lassen, er musste sterben, damit wir leben können. Ganz nach dem eben gelesenen Prinzip, hier aus 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Ja, der Kreuzestod des Herrn Jesus, verbunden natürlich mit seiner triumphalen Auferstehung, ja, ist die einzige Möglichkeit, um das ewige Leben in der Herrlichkeit erben zu können. Und so heißt es auch in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9, in Bezug auf den Herrn Jesus, Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Ja, und im Römerbrief, Kapitel 3, da heißt es schließlich noch wie folgt. Römer, Kapitel 3, wir haben fast die ganze Bibel durch, ne? Römer, Kapitel 3, ab Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Nochmals, durch den Glauben an sein Blut haben wir es recht verstanden. Es genügt ganz offensichtlich nicht, an einen Propheten namens Jesus zu glauben, an einen Jesus, der Wunder vollbrachte, Liebe verkündigte und eine geniale Bergpredigt hielt. Sondern es geht um das, was der Jesus hier am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat. Es geht um den Glauben an sein Blut. Und um es in aller Deutlichkeit zu sagen, jeder, der behauptet, es könne am Kreuz vorbei, ohne den Kreuzestod des Herrn Jesus eine Erlösung geben, der ist ein Opfer der Lüge Satans, der von Beginn an das Wort Gottes in Frage stellte. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, er hat es gesagt. Keine Vergebung ohne das Blut, denn im Blut ist der Sitz des Lebens. Und so muss dem geistlich toten Sünder, der seit dem Sündenfall das eigentliche, das wahre Leben verloren hat, neues Leben verliehen werden durch das Blut, das der Jesus für uns am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Sein heiliges, sein reines und sein kostbares Blut reinigt unser Blut, das durch die Sünde verunreinigt wurde. Und das, was durch die Opfer des alten Bundes
ja nur ein Hinweis war, nur unvollständig war. Das, was nur ein Schatten dessen war, was Gott einst verheißen hatte, das wurde durch das Blut des Herrn Jesus zur Wirklichkeit. So wie er es am Kreuz ausgerufen hatte, es ist vollbracht. Und so ist der Herr Jesus nicht ans Kreuz gegangen, damit wir womöglich einmal im Jahr Ostern feiern können, sondern um die zu retten, die verloren sind. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und zwar durch sein Blut. So wie es dann in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5 lautet, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut. Wir hatten uns die Frage gestellt, wozu? Wozu musste Jesus ans Kreuz? Und die Antwort darauf, oh, die ist vielfältig. Und die heutige Botschaft hat es auch nicht ansatzweise erfasst. Aber entscheidend sind zwei Punkte. Zum einen, weil im Blut der Sitz des Lebens ist. Und deswegen kann auch nur durch das Blut das verloren gegangene Leben wiederhergestellt werden. Und ich erinnere hier an den Schlüsselvers aus 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt, Kraft des in ihm wohnenden Lebens. Und der zweite Punkt betrifft Gottes Souveränität, ja? Ganz nach Apostelgeschichte 2, Vers 23, wo von Gottes festgesetztem Ratschluss die Rede ist, in welcher Jesus Christus für uns dahingegeben wurde. Von Beginn an stand fest, dass die ursprüngliche Schöpfung nur am Kreuz wiederhergestellt werden kann. Es gab und es gibt keinen anderen Weg, ob wir es verstehen oder nicht. Und wenn wir es auch nicht verstehen, so dürfen wir aber daran glauben. Ja, wir dürfen daran glauben, dass in dem Blut des Herrn Jesus, dass wir in dem Blut des Herrn Jesus ewiges Leben haben. Und so schließe ich mit den Worten aus 1. Petrus Kapitel 1 und den Versen 18 und 19. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18, Vers 19. Denn ihr wisst, wie gesagt, wir müssen es nicht verstehen, aber wir dürfen es durch den Glauben wissen. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Und so will ich noch mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, eigentlich fehlen uns die Worte. Uns fehlen die Worte, um das zum Ausdruck bringen zu können, was du in deinem Sohn Jesus Christus für uns vollbracht hast. Wir kriegen es gar nicht auf die Reihe, wie du, Herr Jesus, dich derart erniedrigt hast, um Mensch zu werden. Bereits mit der Gewissheit, dass dein Leben am Kreuz von Golgatha ein jähes Ende findet. Du bist für uns diesen schweren, schmachvollen Weg gegangen, mit allen Schmerzen, die damit verbunden sind. Du hast am Kreuz dein reines, absolut reines Blut vergossen, damit unser verunreinigtes Blut geheiligt wird. Und du hast den Tod besiegt. Der Tod konnte dich nicht festhalten. Und so bist du triumphal aus den Toten auferstanden, so dass wir auch heute an diesem Auferstehungssonntag daran gedenken dürfen. Ja, er lebt, mein Herr und Heiland lebt. Ja, der Tod konnte dich nicht festhalten. Und in dieser Gewissheit, Herr, dass du auch mit einem jeden von uns zum Ziel kommst, können wir dir einfach nur sagen, danke, 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 Herr Jesus, für das, was du für uns vollbracht hast. Amen.